Immerhin waren sie schon zu fünft, saßen im Pavillon am Waldrand und warteten darauf, dass einer den Anfang machen würde. Sie waren noch nicht ganz vollzählig, was aber anfangen in der Zwischenzeit? Der Austausch über die neuesten Machenschaften der Mannsbilder dürfte allzu bald abgewickelt sein, und ermüdend war er ohne dies. Weil sie alle wieder mal nichts Erbauliches erlebt haben würden, bloß weitere Fälle derber Zurücksetzung, von Seiten derer, die sich so gern die Herren der Schöpfung nannten und die ihnen unterm Regiment notdrängender, unausweichlicher Abhängigkeit jede Chance nahmen, sich zu wehren. Immer dasselbe Strickmuster. Also ließ man die müßige Aufzählerei lieber gleich und wandte sich schnurstracks den Künsten des Ausheckens zu. Wären Charlotte nicht plötzlich die Tränen nur so aus den Augen geschossen? Innerhalb kürzester Frist verwandelte sich ihr weißgepudertes Gesicht in ein vandalisches Schlachtfeld. Tränen, die nach unmittelbarer Aufmerksamkeit verlangten, ganz ohne Zweifel. »Erzähl schon!« »Nichts weiter.« Ihr herzzerreißendes Schluchzen aber sprach eine andere Sprache. Dass das so leicht nicht zu nehmen war, hatten die anderen längst begriffen und sahen sie auffordernd an. »Das Übliche«, versuchte sie, einen möglichst beiläufigen Tonfall an den Tag zu legen. »Genauer«, kam es wie aus einem Munde von ihren Mitstreiterinnen. »Wahrlich nicht der Rede wert.« Und dann sprudelte sie los. »Meine eigene Zofe, die mir immer so ergeben war, so freundlich zugetan. Und das wusste er doch, weiß er ganz genau«, wimmerte es aus ihr heraus. »Nun, das wird nicht so gemeint gewesen sein, ganz sicher nicht.« Maxi La Roche legte ihr die Hand auf die Schulter. Charlotte jedoch wischte die Hand zur Seite wie eine lästige Fliege. »Endgültig, wir müssen was unternehmen«, sprang Ehelotte Sophie, die zweite Charlotte im Bunde, zur Seite. »Aber das wissen wir doch«, tippte sich Christiane Vulpius an die Stirn. »Seit Ewigkeiten wissen wir das. Wären wir sonst hier?« »Das Gottserbärmliche ist, dass er mir noch am Abend vor seiner verdammten Predigt, am knisternden Kamin«, er hatte sein Lehrbuch der allgemeinen Theologie zugeschlagen, »und ich gerade meinen Don Quixote auf den Knien, kaum hatte ich begonnen, ihn daraus vorzulesen, da fuhr er mir zwischen die Zeilen und proklamierte im Brustton der Überzeugung, es sei doch alles ein großes Glück, ein frohes Spiel bei allem Ernst, ein wunderbares Einvernehmen. Ich müsse recht eigentlich nicht Charlotte von Stein heißen, sondern Charlotte der Stern. Siehst du«, flötete Maximiliane und fügte in ihrer treffsicher danebenliegenden Art hinzu, »das war alles gar nicht gegen dich gerichtet.« Charlotte griff zum Nastuch, aber zu spät. Sie musste den Schnodder lautstark hochziehen, worüber die anderen, versteht sich, geflissentlich hinwegsahen. »Kaminselige Sätze, trübes Geseiche, butterglitschig«, nickte Anna Katharina, »schnell gesagtes Zeug, das natürlich offen lässt, worüber denn Einvernehmen besteht oder bestehen soll.« Christiane Vulpius nickte. »Ein Freibrief, nichts als ein wohlfeiler Freibrief, den er sich selbst ausstellt.« »Nein«, schluchzte Charlotte, »ich glaube, der weiß gar nicht. Ich glaube, der glaubt sich selbst. Das hörte sich alles vollkommen ehrlich an.« »Ohne ein Wässerchen zu trüben, natürlich«, ätzte Anna Katharina. »Wir müssen jetzt ran, müssen dem Heulen und Jaulen Taten folgen lassen.« Die fünf Damen von Welt, Vertreterinnen des zweiten oder doch zumindest der ersten Kategorie des dritten Standes, steckten, schluchzend oder zeternd gleich viel, die Köpfe zusammen. Vier der fünf Damen. Maximiliane nicht. Sie sann immer noch Charlottes Zofengeschichte nach. »Ich bin mir sicher, dass du recht hast, dass er das am abendlichen Kamin alles vollkommen ehrlich meinte. Wenn Männer eines nicht können, dann ist es Lügen, so dass wir es nicht merken würden. Nein, dein Kerl ist ein wunderbarer Bursche, eine ehrliche Haut. Grundehrlich, weil er gar nicht anders kann, männlich naiv wie er ist und herzensgut.« Jetzt fuhr ihr hämisches Gelächter seitens der anderen energisch übers Maul, und Charlottes Kreischen brachte sie einstweilen zum Schweigen. Maxi konnte, was den Rochus auf die Männer anlangte, nicht wirklich mithalten. Hartnäckig insistierte sie darauf, dass Männer recht eigentlich, bei Lichte besehen, spätestens im Schein mitternächtlicher Kerzen ganz wunderbare Wesen seien. Sie war durch ihre Jugendfreundschaft zu Augusta in die verschworene Pavillonrunde geraten. Hielt sich jedoch, abgesehen vom Mangel an Männerhass, brav an die ungeschriebenen Statuten, so dass die anderen sie zwar immer, wenn sie mal wieder meinte, eine Lanze fürs Mannsvolk brechen zu müssen, eines Meckerlachens bedachten, nie jedoch Anstalten machten, sie des Feldes zu verweisen. Noch einmal fegte ein Sturm Zickengelächter über Maximilianes Männerverteidigungsarie hinweg, und Charlotte von Stein kreischte und schluchzte im Wechsel. »Das Wichtigste habe ich noch gar nicht erzählt.« »Als da wäre?« »Zwei Tage später fand ich das Zofenluder in der Kammer auf dem Boden liegen. Erwürgt. Und ich weiß genau, dass dieses Brevier«, sie zückte ein Buch, trommelte damit aufs Knie, schlug es umständlich auf und blätterte ein paar Seiten um, »dass das Brevier hier, das ich in der Zofenkammer unterm Bett gefunden habe, irgendwie drunter gerutscht, dass das seines ist. Das nämlich, das er immer zum Üben benutzt hat. Das ist seins.« »Ja, und die Gendarmen?« fragte Käthchen entgeistert. »Du bringst es nicht übers Herz, stimmt's, Charlotte?« war Maximiliane zur Stelle. »Bringst es nicht übers Herz, ihn zu verraten, weil du immer noch in ihn verschossen bist.« Charlotte überkam eine neuerliche Heulattacke, aus der sich allmählich die Worte »weil ich seiner Priesterlaufbahn nicht im Wege stehen will« herausschälten. »Wie bitte was?« kam es von mehreren Seiten gleichzeitig. »So bleibt seine Tat ungesühnt, es sei denn wir«, Käthchen unterbrach sich selbst, denn plötzlich knackte es, ein Ast auf der anderen Seite ihres Refugiums der Erschütterung und Entschlossenheit. Und noch ein Knacken, noch lauter, keine Frage, da näherte sich jemand. Wer zum Teufel? Das so verzweifelte wie vertrauliche, wie verwegene Gespräch erstarb in der Eiseskälte der Furcht, belauscht worden zu sein, die halbe Welt auf ihre kabale Gelüste aufmerksam gemacht und diese damit jeder Schlagkraft beraubt zu haben. Gottlob, Augusta, niemand anders als die Sechste im Bunde der Geschundenen.